Sie wollen also als Zoopflegerin eingestellt werden? Das ist super. Ich hoffe, Sie lieben die Arbeit mit Tieren. Ihre Aufgaben werden nämlich sehr unangenehm werden. Die Arbeitszeiten sind absolut schrecklich und wir zahlen auch nur sehr wenig Geld. Aber die Tiere sind süß.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert. Hi Kai.
Hi Luise, ich kann deinem Angebot nicht widerstehen. Das klingt ja super verlockend.
Ich habe mir größte Mühe gegeben. Genau darum geht es nämlich heute bei uns in einem Paper von Bandesen und Thompson. Und nämlich um die Bedeutung von Arbeit in unserem Leben. Also was bedeutet es, wenn einem der Job extrem wichtig ist?
Und drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, sind göttliche Berufung, Interviews und Zoos.
Das Paper findet ihr wie immer in den Shownotes. Und warum haben wir uns das ausgesucht? Es ist nicht nur eins der Paper, die Kai am meisten gelesen hat, sondern eben auch eins der bedeutendsten Paper in der Organizational Behavior. Das ist so ein bisschen das, was bei uns im Deutschen die Arbeits- und Organisationspsychologie ist. Und es wurde veröffentlicht im Administrative Science Quarterly, also einem Journal, was nur vierteljährig erscheint.
Und auch einem der besten Journale überhaupt, jedenfalls in genau diesem Bereich, also wirklich tipptopp veröffentlicht und auch sehr, 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 sehr bekannt, quasi im ganzen Bereich der organisationalen Psychologie, weil es eben so ein bisschen verändert hat, wie Leute über dieses ganze Thema denken. Und wir können euch jetzt auch schon einen kurzen Ausblick geben, worum es heute gehen wird. Und zwar hat man eben eine Stichprobe von TierpflegerInnen dazu benutzt und diese interviewt, um zu zeigen, dass sie ja eine sehr starke Berufung zu ihrer Arbeit haben, aber dass das eben auch dazu führt, dass Leute dann sich leichter von anderen ausbeuten lassen, weil ihnen die Arbeit eben so wichtig ist und dafür dazu bereit sind, Geld, Zeit und Komfort zu opfern.
Und damit starten wir doch direkt erstmal in unseren Theorieteil. Und wir wollen uns ja heute ein bisschen mit der Frage beschäftigen, welchen Stellenwert denn Arbeit in unserer Gesellschaft hat. In Griechenland hat man früher immer gesagt, dass Arbeit ein Fluch war, der Leute von den Genüssen von Freizeitaktivitäten abgehalten hat. Das sieht heute ja ein bisschen anders aus. Kai, wie wird man das heute beschreiben?
Naja, Arbeit hatte heutzutage schon einen sehr hohen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft. Jetzt lebe ich ja aktuell in den USA, da ist das nochmal extremer, als es vielleicht in Deutschland ist. Und viele Leute hier in Amerika sind sich auch dessen bewusst, dass sie ein bisschen süchtig sind zum Arbeiten oder einfach so ein bisschen davon von anderen dazu gedrängt werden, einfach viel zu arbeiten. Oder es ist einfach sehr normal, viel zu arbeiten, oder man will irgendwie auch nur über die Runden kommen. Aber wenn man mit Leuten spricht, ist das halt meistens so eins der Hauptthemen, das heißt sehr großer Stellenwert. Und es gibt da natürlich kulturelle Unterschiede, zum Beispiel hier viele AmerikanerInnen schauen häufig dann nach Europa, nicht so sehr nach Deutschland. Deutschland ist irgendwo so in der Mitte, aber viele schauen so nach Frankreich und kennen so irgendwie, die meisten kennen so diesen Spruch, dass man in Frankreich arbeitet, um zu leben, und hier in USA scheint man zu leben, um zu arbeiten. Und irgendwie betont das nochmal so ein bisschen, was Arbeit heutzutage für uns bedeutet. Mhm. Und Arbeit bedeutet auch nicht mehr nur, dass man nur Geld verdienen will, sondern viele finden in ihrer Arbeit ihr Calling. Oder auf Deutsch ihre Berufung. Und das hat dann quasi für eine Person nicht nur persönliche Bedeutung, auf einmal die Arbeit, sondern auch gesellschaftliche Bedeutung, weil wir unsere Arbeit dazu nutzen, irgendwie um zu schauen, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann, wie man seinen Beitrag zu einer besseren Welt irgendwie beitragen kann.
Der Begriff Berufung wirkt ja ein bisschen schwerwiegend oder tiefgreifend. Und das kommt so ein bisschen aus dem Historischen, denn der kommt eben vor allem aus der Religion oder aus der westlich-christlichen Religion. Denn da war nämlich Arbeit sozusagen, dass man Gott dient, und dann hat Gott Menschen sozusagen dazu ausgerufen oder eben berufen, einer gewissen Arbeit nachzugehen. Sprich, das hat sich vor allem so durch die Reformierung von Martin Luther geprägt.
Und daran sieht man auch sehr gut, dass es wirklich ein sehr tiefgehender Begriff ist. Der Begriff hat so eine gewisse Verpflichtung, die mitschwingt, und so ein Verantwortungsgefühl und bringt den Beruf, die Arbeit nochmal so ein bisschen auf ein neues Level. Es ist nicht mehr nur Arbeit, es ist irgendwie ein bisschen mehr. Und genau darum geht es in dem Paper, worüber wir heute sprechen, dem sich nämlich dann 2009 angeschaut, ja, was bedeutet das denn jetzt? Wie sieht das genau in unserer Gesellschaft aus, wenn man sich zu seiner Arbeit berufen fühlt? Und dazu hatten sie eine ganz, ganz spannende Stichprobe, die wir uns jetzt anschauen.
Stichprobe.
Wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen. Die Stichprobe waren insgesamt 775 TierpflegerInnen, die auf bestimmte Interviewanfragen geantwortet haben. Die Antwortrate, also die haben ganz viele TierpflegerInnen angeschrieben, die Antwortrate lag bei 63%. Warum hat man sich denn jetzt vor allem für diese Stichprobe entschieden, Kai?
Ja, weil es eine ziemlich coole Stichprobe ist. Erstens muss ich sagen, 775 TierpflegerInnen klingt nach einer Menge. Da hat man wirklich sehr, sehr viele erreicht. Aber es macht natürlich auch Sinn, wenn man Berufung irgendwie studieren will und mehr darüber lernen will, dass man sich eben TierpflegerInnen wirklich anschaut, weil die irgendwie so prädestiniert dafür sind. Erstens haben TierpflegerInnen häufig eine sehr gute Ausbildung mit sehr wenig Geld. Die liegen häufig im kleinsten Quartil der US-Einkommen. In Deutschland ist es nicht anders, zeichnen sich aber gleichzeitig durch ein sehr hohes Engagement aus. Und in dem Paper gibt es auch so ein paar Zitate, wo so ein bisschen darüber gesprochen wird, was der Beruf so für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Ein Interviewee hat zum Beispiel gesagt, dass ein Zoobesucher mal zu einem Kind vor ihm gesagt hat, so, schau, das ist der Beruf, den du irgendwann mal haben wirst, wenn du in der Schule nicht aufpasst.
Ja, daran sieht man schon, dass es eine sehr spezifische Stichprobe ist, die wir aber alle kennen. Also wir haben alle irgendwie eine Meinung dazu. Und man geht eben davon aus, wie du eben schon gesagt hast, dass in der Stichprobe dieses Calling, diese Berufung wahrscheinlich eher zu sehen ist, weil sie sich wahrscheinlich öfter mal solche Sprüche irgendwie anhören müssen, aber gleichzeitig ja dieses hohe Engagement im Beruf zeigen.
Okay, super. Wir haben jetzt ja schon gesagt, dass diese TierpflegerInnen irgendwie interviewt wurden. Aber wie genau wertet man denn so Interviews aus, Luise? Und da sprechen wir jetzt drüber im Statistik-Input.
Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik.
So viel Statistik im eigentlichen Sinne gibt es nämlich in der heutigen Folge gar nicht. Wir haben schon mal darüber gesprochen mit Olivia bzw. du, Kai, wie man so mit Interviews umgeht. Und das sind dann meistens oder auch wie in diesem Paper qualitative Studien. Sprich, da wird erstmal nichts in Zahlen ausgewertet. Und das Vorgehen ist wie folgt. Man fängt einfach erstmal mit einem semi-strukturierten Interview an. Sprich, die ganzen 775 TierpflegerInnen wurden einfach interviewt nach so einem Leitfaden.
Das haben die Leute dann alles gelesen und Kommentare sortiert, was die Leute gesagt haben, in eine wachsende Sammlung von Kategorien. Das heißt, die Kategorien stehen nicht von Anfang an fest, sondern man liest das und findet immer wieder Kategorien. Das kann dann auch wachsen beim Lesen. Die Notizen werden immer wieder verglichen, nachdem die Codierer, also das macht meistens nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen, dann so 4 bis 5 Interviews gelesen haben, dann vergleichen die das. Es ist irgendwie so ein richtiger... Man macht so Fortschritte. Es steht nicht alles von Anfang an fest, wie wir das vielleicht aus der quantitativen Forschung kennen, sondern es ist so eine Entwicklung über die Zeit.
Genau, und nach einigen Iterationen, also Wiederholungen von genau dem Prozess, den du gerade beschrieben hast, durch alle Interviews haben sie dann sozusagen einen Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, okay, wir haben eine Kategorie für jeden Kommentar.
Und noch ein Funfact zu den Interviews ist, dass das Ziel von den Interviews am Anfang gar nicht war, dass sie unbedingt jetzt etwas über Berufung oder Calling herausfinden wollen, aber es war die Kategorie, die am häufigsten von den Leuten, von den TierpflegerInnen genannt wurden. Die haben zum Beispiel sowas gesagt wie, dieser Beruf ist das, was ich unbedingt tun soll, das ist meine Berufung, ich habe hier meine kleine Nische gefunden. Und es ist witzig, weil bei quantitativer Forschung ist das ja unvorstellbar heutzutage, dass man irgendwie dann so mittendrin rausfindet, worüber man eigentlich seine Studie machen will und dann das auch so auswertet, dass es jetzt auf einmal um Berufung geht. Aber bei qualitativer Forschung ist das ganz normal.
Und weitere Kategorien, die auch so ein bisschen eigentlich in genau die Richtung gehen, die sie eben auch genauso rausgefunden haben, waren, dass die Personen angegeben haben, nicht motiviert durch Geld zu sein. Oder sie haben gesagt, dass sie motiviert sind durch die starke Bindung zu Tieren. Und haben das zum Beispiel mit so biografischen Anekdoten unterlegt. Also es war auch voll schön, so Ausschnitte aus diesen Interviews zu lesen, die genau darauf abzielen, worauf sie auch eigentlich abzielen sollten. Und übrigens, so als kleinen Fun-Fact zu unserer Statistik, sie haben mit diesen ganzen Sachen auch quantitative Analysen gerechnet. Also sie haben dann sozusagen die Kategorien quantifiziert, also sie haben den Zahlen zugeordnet und konnten dann auch sowas wie P-Werte und so berechnen. Ist natürlich auch immer noch ganz spannend, diesen quantitativen Schritt zu gehen.
Aha!
So, dann schauen wir uns doch jetzt mal die Ergebnisse an. Was kam denn da jetzt so raus aus diesen Interviews? Was haben die Leute denn so gesagt? Und was ich ganz spannend fand zum Anfang war, dass man so gefragt hat, so, ja, wie kamt ihr denn zu eurem Job? Und viele meinten, ja, es war irgendwie so, es war so mein Weg, es ging gar nicht anders. Viele haben so ein Gefühl der Unvermeidbarkeit irgendwie angegeben, dass das so das einzige Mögliche war, was sie als Beruf jemals hätten machen können. Es war quasi das ultimative Ziel, der einzige Weg und anders geht es gar nicht für sie, als den Beruf als Tierpflegerin auszuüben. Und das klingt so ein bisschen, als hätte das so einen religiösen Hintergrund, aber tatsächlich hatte kein einziger von diesen 775 TierpflegerInnen eine göttliche Verbindung erwähnt.
Was sind jetzt aber eigentlich diese Konsequenzen daraus, diesem Gefühl, dass man unvermeidbar genau diesen Job jetzt ausüben muss? Und das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Pferd. Wir starten aber vielleicht erstmal mit den positiven Dingen, die damit einhergehen. Und das haben wir eben schon mal angesprochen, vor allem eine große Identifikation mit dem Job, dass man dem Bedeutung schenkt und eben eine Wichtigkeit. Und ich finde, das sind so Dinge, die uns so bestimmt schon in der Schule gepredigt werden, dass wir eben darauf achten sollen, dass wir einen Beruf ausüben, der uns Spaß macht. Die TierpflegerInnen haben also gesagt, dass sie sich dafür eben berufen gefühlt haben, weil sie zum Beispiel Talente an sich erkannt haben, die irgendwie perfekt auf diesen Job gefittet haben. Außerdem haben sie ein Gefühl der Einheit mit anderen TierpflegerInnen empfunden und können eben so voll viel Positives auf ihre Arbeit für sich mitnehmen. Das heißt, der Erfolg, den sie auf der Arbeit haben mit den anderen TierpflegerInnen, ist eben auch bedeutend für ihren individuellen Erfolg. Also sie haben sowas gesagt wie, meine Arbeit ist mir wichtig und unsere, also die TierpflegerInnen, unsere Arbeit ist wichtig. Und das ist ja ein super schönes Gefühl erstmal und, glaube ich, auch super wichtig, wenn man für jeden Job, den man ausübt.
Das waren so die positiven Konsequenzen, aber leider waren das nicht die einzigen Konsequenzen, die irgendwie resultiert sind, wenn man seiner Berufung nachgegangen ist. Es gab nämlich auch noch so ein paar Sachen, die irgendwie negativ waren. Und das war häufig, dass man sich als TierpflegerInnen irgendwie moralisch verpflichtet fühlt zu seinem Job und sich auch persönlich ein bisschen aufopfert ist, beziehungsweise erstmals dazu bereit ist, sich auch für seinen Job so ein bisschen aufzuopfern. Eine Sache, die viele Leute gesagt haben, waren, wenn ich mich als TierpflegerIn nicht kümmere, wer kümmert sich dann? Und vermutlich niemand. Und das ist wohl dann das Opfer, was man bringen muss, wenn man seine Arbeit liebt. Das, vielen war das bewusst, dass sie quasi, wenn sie sich nicht um die Tiere kümmern, dass sich keiner kümmert. Aber dann war halt diese Liebe, diese Bedeutung der Tiere war dann zu groß und natürlich war die auch groß, weswegen dann viele bereit waren, dann entweder Zeit zu opfern oder eine schlechte Bezahlung oder schlechte Arbeitsbedingungen oder das alles in Kauf zu nehmen, nur um eben diesen Beruf ausüben zu können. Viele meinten, ja, das sind nur weitere Opfer, die man bringen muss, um den Beruf, den man liebt, auch ausüben zu können. Und die Liebe war bei den meisten dabei. Interessant ist, kann man diesen Beruf überhaupt ausüben, wenn man den Beruf nicht liebt, wenn man eben diese schlechte Bezahlung, diese schlechten Arbeitsbedingungen und so weiter hat. Und vielen Leuten war das auch bewusst, aber sie waren quasi dazu bereit. Und ich finde es auch aus dem Grund interessant, dass viele hier auch arbeiten, im Zoo zum Beispiel, komplett ohne Geld zu verdienen. Und das ist dann irgendwie so eine Mischung aus Praktikum, Job, Hobby. Für viele ist es vielleicht nur ein Hobby, aber dann muss man sich anschauen, was viele MitarbeiterInnen im Zoo eben dann auch für Aufgaben haben, wo man sich dann fragt, ist das dann wirklich noch Hobby? Also irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen blurry, es verschwimmt so ein bisschen zwischen dem, was Hobby ist und was Beruf ist. Und das ist so faszinierend an diesen Resultaten. Aber ja, Luise, lass uns da jetzt gerne im letzten Teil noch ein bisschen darüber quatschen, wenn wir darüber reden, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns?
Was ich ganz stark davon mitgenommen habe, was wir auch schon so angeteasert haben, war, dass natürlich Ausbeutung ganz schnell passiert, wenn Personen ihren Job eben lieben und den halt auch gerne machen. Also wenn ManagerInnen das wissen, eben dass man seinen Job liebt, dann könnten sie ja theoretisch bestimmte Dinge tun, um die Mitarbeitenden auszubeuten, weil sie ja da voll den Zugang dann zu haben. Hast du da so ad hoc ein Beispiel zu, Kai?
Ich hatte mal mit einem Manager gesprochen, der quasi gesagt hat, Arbeit geht bei mir dorthin, wo sie gemacht wird. Das ist jetzt unabhängig von diesem Tierpflegeberuf, aber da geht es quasi darum, auch so ein bisschen um diese Ausbeutung für Leute, denen eben die Arbeit wichtig ist, die eine Leidenschaft für ihre Arbeit mitbringen und die bereit sind, vielleicht ein bisschen mehr zu machen als das, was von ihnen erwartet wird. Und wenn dann die Arbeit dorthin geht zu den Leuten, die die Arbeit machen, dann kann das eben auch bedeuten, dass die auf einmal sehr, sehr viel Arbeit haben im Vergleich zu anderen. Ein anderes Beispiel wäre, dass Leute häufig dazu bereit sind, weniger Geld zu verdienen, wenn sie dafür den Beruf machen können, der ihnen Spaß macht. Und das wird irgendwie in unserer Gesellschaft auch immer wichtiger, quasi, dass man dem nachgeht, was einem Spaß macht und dafür immer mehr bereit ist, bei anderen Sachen einzustecken. Und das ist cool an dem Paper, weil die das 2009 schon gesagt haben. Und heutzutage ist es relevanter als je zuvor. Was denkst du, Luise?
Ich sehe das genauso. Ich finde gerade dieses Calling oder diese Berufung ist fast schon eine Sache, die man jetzt als Grundvoraussetzung von Mitarbeitenden erwartet, weil es eben mit diesen positiven Dingen einhergeht und weil es ja auch für so die Außendarstellung von Firmen erstmal ein gutes Prinzip ist zu sagen, jeder fühlt sich hier berufen, diesen Job zu machen. Also es ist ja auch ein ganz krasser Punkt sozusagen, wie man Personal einstellt und wie man Personal koordiniert. Deswegen finde ich das super spannend, sich damit zu beschäftigen, wie denn auch Calling sich auf einzelne Personen auswirkt. Und ich glaube, da werden wir alle nochmal so ein bisschen uns mit beschäftigen müssen, zu welchen Aufgaben man sich wirklich innerhalb seines Jobs berufen fühlt und zu welchen vielleicht auch einfach nicht so sehr.
Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil viele Leute sagen ja, okay, ich liebe meine Arbeit. Oder vielleicht, um es nicht ganz so extrem zu machen, ihnen macht die Arbeit Spaß.
Ja.
Und das ist ja was ganz Tolles, aber das bedeutet nicht, dass jeder Aspekt der Arbeit irgendwie Spaß machen muss oder dass man den liebt. Und ich finde, das wird so ein bisschen auch häufig nicht so ganz beachtet. Weil wir sagen so, okay, follow your passion, mach das, was dir Spaß macht. Und wenn das so ist, dann wirst du keinen weiteren Tag in deinem Leben mehr arbeiten, weil dein Beruf ist ja dein Hobby und so weiter. Und das ist ja auch alles toll, aber ein Beruf, und das sage ich ja auch in dem Reel auf Instagram, sage ich das ja auch so quasi, es besteht nicht nur daraus, mit Pandas den ganzen Tag zu kuscheln, sondern es gibt noch viel, viel mehr und auch viel, viel unangenehmere Sachen, die Mitarbeiterinnen zum Beispiel dann im Zoo auch machen müssen. Und deswegen finde ich es auch nicht okay quasi, also ich persönlich, ich will es nicht generalisieren, aber ich persönlich finde es nicht okay quasi Leuten weniger Geld zu zahlen, nur weil sie das machen, was ihnen Spaß macht. Sondern ich finde, okay, es ist was ganz Tolles, wenn man was macht, was einem Spaß macht. Aber es bedeutet noch lange nicht, dass einem alles in diesem Beruf, jede einzelne Aufgabe Spaß machen muss. Und das ist auch sehr unrealistisch.
Absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir genau sowas aus diesem Paper mitnehmen. Was ist jetzt also nochmal der Outcome von diesen Interviews? Wir haben uns jetzt angeschaut, dass TierpflegerInnen eben häufig ihrer Berufung nachgehen. Das bedeutet aber auch, dass sie Käfige putzen, nicht weil die Aktivität irgendeine ist, die sie sehr genießen, sondern weil sie das Gefühl haben, einen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können. Und weil ihnen eben diese Arbeit so wichtig ist, können sie auch so leicht ausgebeutet werden und sollten darauf auf jeden Fall auch achten. Ich frage dich jetzt mal zuerst, Kai, was hast du denn aus dem Paper noch mitgenommen?
Naja, das Paper ist jetzt schon knapp 13 Jahre alt und ungefähr jeder, mit dem ich zusammenarbeite, so Organizational Behavior, aber vielleicht auch in Deutschland Arbeits- und Organisationspsychologie, gefühlt jeder kennt dieses Paper, es ist einfach sehr bekannt. Und ein Grund, warum es so bekannt ist, alle sagen immer so, ah, das Zookeeper Paper, das Paper da mit der Stichprobe aus dem Zoo. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ja, sie haben auch einfach eine ultra coole Stichprobe hier in diesem Paper. 700, knapp 800 TierpflegerInnen. Und das ist irgendwie auch der Grund, warum uns das Paper auch in Erinnerung bleibt. Weil in dem Paper stehen dann eben auch ganz viele Zitate drin, was die TierpflegerInnen gesagt haben. Deswegen schaut auch gerne mal in das Paper rein. Ist wirklich spannend, sich so die Gedanken durchzulesen und ist natürlich auch nochmal was ganz anderes als so ein quantitatives Paper, weil wir hier wirklich hören, was Leute denken. Und das finde ich absolut faszinierend. Luise, was hast du mitgenommen?
Also ich finde es auch erstmal richtig toll geschrieben, von daher lest auf jeden Fall rein. Was ich mitgenommen habe, ist einfach nochmal, dass in der qualitativen Forschung man manchmal mit Dingen reingehen kann, auch wenn man vielleicht jetzt schon irgendwie über Berufung schreiben wollte, aber das nicht so fix machen muss, sondern man kann auch gucken, ob dann von sich aus beispielsweise in Interviews dann auch genau die Thematik, die man untersuchen möchte, angesprochen wird. Das hat ja hier super geklappt und das fand ich einfach super spannend, weil man das aus der Quantiforschung, glaube ich, gar nicht gewohnt ist. Da weiß man ja immer schon sehr genau, worum es dann gehen soll.
Das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Ist mir tatsächlich auch, als wir heute drüber gesprochen haben, auch nochmal aufgefallen, dass sich dieses Vorgehen schon elementar unterscheidet, dass du diese vielen Iterationen hast, dass du quasi im Prozess dann neue Kategorien findest, ist irgendwie eine sehr spannende Alternative. Und ich will auch nur nochmal betonen, dass wir hier nicht sagen, eine ist besser als die andere, aber ich finde, beides ist irgendwie super cool. Und es gibt auch noch sogenannte Mixed Methods Paper, wo quasi versucht, beides irgendwie zu kombinieren in ein Paper. Vielleicht können wir darüber ja auch irgendwann mal in der Zukunft sprechen.
Sehr gerne. Ihr merkt schon, wir sind sehr gehypt von dem Paper. Von daher liest auf jeden Fall rein. Und empfiehlt uns alle, die lieber mit Tieren kuscheln, als ihnen hinterher zu putzen. Und gebt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
Wie immer, wir hoffen, dass ihr auch bei Instagram vorbeischaut. Wie gesagt, wir nehmen auch jede Folge ein mehr oder weniger witziges Video auf. Und in dieser Folge seht ihr ein Video, wie ich neben einem Panda sitze und mit diesem Panda kuschel, aber ihm nicht hinterher putze. Und dann hoffen wir, dass wir uns in 4 Wochen wieder hören, weil jetzt gehen wir erstmal in 3 Wochen Sommerpause. In den ganzen Juli machen Luise richtig fett Ferien und dann kommen wir aber frischer als je zuvor zurück und dann geht's weiter mit Folge 15 nach der Sommerpause. Bis dann. Einen schönen Sommer euch allen. Bis demnächst.
Ciao, schönen Urlaub. Ciao.